Hello, hello, hello. Welcome back zu einer neuen Folge Football Talk. Heute haben wir den 4. Februar, Donnerstag, nur noch 3 Tage bis zum Super Bowl. Jungs, seid ihr auch schon heiß aufs Big Game? Heiß wie
Yes,
Fritten
Old School
Fett.
gegen New School.
Ja,
Richtig geiles
Mann.
Matchup. Wer hätte gedacht, dass die
Yes.
zwei sie nun mal sehen? Oder sie mal im Super Bowl sehen?
Ja, Passing of the Torch nennen es schon einige. Wir schauen uns in der heutigen Folge natürlich den Super Bowl in der Preview an, spielen eine kleine Runde Stats Don't Lie, aber zuallererst wollen wir uns mal die News der Woche anschauen. Und hier würde ich gern starten mit dem Trade zwischen den Rams und den Lions, die ihre Quarterbacks getauscht haben. Matthew Stafford geht von den Lions zu den Rams. Die Rams bezahlen dafür Jared Goff 2 First Rounder und einen Third Rounder. Wie hat euch der Trade gefallen?
Witzig,
Ziemlich
dass
geil.
du Zahlen Jared Goff auf die Seite des Trades genommen hast. Ich
Ja.
glaube,
Also ein
ich glaub,
Asset
das
ist
ist.
er nicht.
Ich glaube, dass sie tatsächlich mit dem gehen wollen und im Draft halt einen picken und dem ein Jahr lernen lassen und der berichten kann, welche Struggle mal als Rookie Quarterback hat, weil der hatte genug und sie immer noch. Aber auf alle Fälle war der Trade so teuer, weil sie auch den das Money genommen haben von dem Goff-Deal, sonst wären die Rams ziemlich aufgeschmissen gewesen.
Deswegen
Genau.
habe ich es mir aber auch so aufgeschrieben und so vorgelesen. Also
Ja.
Stafford war wohl, wie man alles lesen konnte, es haben so 6, 7 Teams um ihn geboten und die haben alle relativ den gleichen Value gehabt und Stafford hatte wohl so ein Value von einem First und einem Third und der andere First, den die Rams noch zahlen mussten, war eigentlich nur dafür, dass sie Goff noch losbekommen, weil sie sonst gar nicht den Cap Space gehabt hätten, um Stafford aufzunehmen.
Ja, aber sie haben ja trotzdem den größten Dead Cap Hit überhaupt aller Zeiten oder was in der NFL. Also sie wollten ihn schon echt loshaben. Und ich denke für die Lions, der Head Coach der neue kommt ja von den Saints und hat ja hoffentlich auch ein paar Sachen aus der Sean Payton Schule gelernt mit Kurzpassspiel. Und ich glaube, dass Goff in dem System theoretisch gar nicht schlecht sein muss, weil er ja schon smart ist wenigstens, auch wenn er nicht den stärksten Arm hat und nix.
Ich finde, es war auch für die Rams noch ein extra Pick wert, weil sie so mit Stafford auch von den Niners weghalten konnten. Ich weiß nicht, wie involviert die Niners waren, aber laut den Berichten, die man gelesen hat, waren die schon auch sehr mit involviert, was Quarterbacks angehen. Und wenn du den dann gleichzeitig noch von deinem Division Rival weghalten kannst, das ist auf jeden Fall nochmal ein richtig dickes Plus.
Also mein letzter Stand der Dinge war, dass sie kein offizielles Angebot gemacht haben und deren Main Focus war, den Preis hochzutreiben.
Ja, auch geil.
Also vielleicht genau das andere Spiel, dass die Rams das Gefühl hatten, nur oh Gott, sie müssen ihn wegschnappen und haben überbezahlt. Ich glaube, der einzige First Round Picks bei den Rams, den sie noch im Roster haben, ist von 2014 Aaron
Aaron
Donald.
Donald, ja.
Das ist der
Und sie
einzige
hatten
First
halt,
Round Picks. Und den
sie
hatten
hat,
seit dem Goff hatten sie ja gar keinen mehr, also seit 2016 und haben jetzt bis
genau.
2023 keinen. Also auf einen crazy way, um ein Roster zu bilden.
Ja, da
Aber
können
solange
wir
es
kurz.
funktioniert.
Ja, da sollten die Raiders vielleicht auch mal drüber nachdenken, weil die können auch nicht in der First Round picken. Vielleicht wäre das mal eine Taktik für die. Ich habe mir
Ja.
noch die Kosten
Also.
aufgeschrieben, was Goff einfach die Rams gekostet hat. Die haben damals, mussten sie hochtraden an den Nummer 1 Pick, um ihn zu nehmen. Das waren 2 First Rounder, 2 Second Rounder, 2 Third Rounder für den First Overall Pick und da Goff zu nehmen. Dann haben sie ihm den damals zu der Zeit größten Contract, was Guaranteed Money angeht, in NFL History gegeben. 110 Millionen Guaranteed. Und dann haben sie 2 First und einen Third bezahlt, um ihn einfach wieder loszubekommen. Das ist vielleicht der teuerste Spieler ever. Ja.
Unfassbar.
Ich würde noch ganz gern kurz auf die Situation der Lions eingehen. Warum das so schlau war, von denen Quarterback wieder zurückzubekommen. Weil die sind an 7 im NFL-Draft und es gibt eine eindeutige Top 3 an Quarterbacks im Draft, die wahrscheinlich an der Position 7, wenn sie dran sind, schon alle weg sind. Und dann müssten sie sozusagen auf die Nummer 4 reachen. Und wenn sie jetzt, also dadurch, dass sie einen Quarterback geholt haben, können sie einfach den Best Player Available nehmen, anstatt auf einen Quarterback zu gamblen und so zu schauen, wo. Also sie haben jetzt einen soliden Starter, der ist zwar nicht gut, aber der wird trotzdem vielleicht Durchschnitt sein. Also,
gut wenn ist man er schon. Er ist jetzt halt nicht sehr gut, oder?
Ja, nein, also gut der, ist er nicht. Der ist Mittelmaß für die NFL, würde ich sagen. Ja. Und das ist besser, als ein unbeschriebenes Blatt, ein Quarterback zu haben, für den du gereached hast. Also lieber holst du dir den besten Spieler, der an deiner Position noch da ist und hast einen soliden Quarterback, als andersrum sozusagen.
Und sie sind nicht gezwungen, einen Quarterback zu nehmen, was sie sonst gewesen wären. Ja.
Vielleicht nice, weil andere Teams das Gefühl haben, sie müssen vor die Lions kommen, wenn da nur was da ist. Also macht den Draft da wieder spannender, weil man das Gefühl hat, dass es kein Team, das unbedingt einen Quarterback braucht. Und andere wieder das Gefühl haben, sie müssen vor ihnen traden.
Was damit ich noch sie online,
die überholen.
Was ich noch online viel gesehen habe, waren eigentlich alles Meinungen, dass die Lions auch den Trade gewonnen haben. Auch Freunde von mir, mit denen habe ich drüber geredet, außer euch, die waren alle der Meinung, das war ja ein Robbery von den Lions. Finde ich nicht so. Ich finde den Spruch ganz schön, it's not about winning the trade, it's about winning the Super Bowl. Und für die Rams ist es, was bringen dir zwei First-Rounder, wenn du Goff hast und du weißt nicht mal, was aus den First-Roundern wird. Und die Rams haben jetzt halt ihr Win-Now-Roster mit der Nummer 1 Defense in der Liga. Sie haben zwar jetzt, so wie sie ihr Team bilden, haben sie halt null Depth und können sich keine Injuries erlauben, aber sie waren auch die letzten 2-3 Jahre immer eins der gesündesten Teams. Und wenn sie das schaffen durchzuhalten, können sie so definitiv den Super Bowl erreichen. Ich finde, mit Goff hätten sie wenig Chancen dazu gehabt.
Außerdem picken sie ja auch sehr gut in den späten Runden im Draft. Also brauchen sie gar nicht unbedingt so hohe Picks. Also alle, die sie genommen haben in den Late Rounds, waren alle, also sie haben wirklich mit jedem Spieler gehittet. Das ist zwar ziemlich beeindruckend dieses Jahr. Und es ist ja auch egal, du hast dann einen Quarterback, der super ist, der 32 ist. Das heißt, du hast vielleicht die nächsten 8-9 Jahre, wenn er bis 45 spielt wie Brady, hast du ihn noch 13 Jahre oder so und hast einen der besten Quarterbacks, die es gibt in der NFL. Das ist doch voll geil. Also
ja, ich finde allgemein ist, glaube ich, die Meinung zu Stafford bei dem so Main-Fan, der vielleicht nur Red Zone schaut und nicht sich ultra mit Football befasst, gar nicht so hoch wie bei Leuten, die sich extrem viel mit Football befassen. Also Stafford, da gehen Props raus an Matze, der hat mir den Stat geschickt. Stafford hat in seiner Karriere 166 Starts gehabt in der NFL und in 11 davon hatte er einen 100-Yard-Rusher an seiner Seite. Das ist schon erbärmlich schlecht einfach und spricht dafür, wie unfähig die Lions über Jahre waren.
Ja.
Und zum Beispiel auch noch, Stafford hatte in seinem dritten Jahr 41 Touchdowns und 5000 Yards. Also das ist eine brutale Season mit sowas. Und das hat den Lions damals auch nicht viel gebracht, sage ich mal.
Ich glaube, damals denn, übrigens, ne.
um kurz noch zu haten, er war damals nicht mal im Pro Bowl, nicht mal als Alternate, also hier nur kurz, wie erbärmlich unnötig der Pro Bowl ist. Aber das war so sein Ceiling und ich glaube, das ist einfach so viel höher als das von Goff, dass sich der Trade auf jeden Fall auszahlt für die Rams.
Ich glaube, Dan Orlovsky und wie heißt er? Orlovsky, der ehemalige Backup von ihm, hat der hat eigene TV-Show oder war irgendwo Gast bei einer TV-Show, der hat gemeint, dass die Rams jetzt mit ihm auf alle Fälle valid Super Bowl-Contender sind. Und der hat gemeint, die Rams sind einfach super Quarterback-friendly Team und eine Top-10-Defense. Und hat gemeint, in seiner ganzen Karriere bei den Lions hat er einmal eine Top-10-Defense. Und das war die Saison, wo die Lions 11-5 waren. Also seine beste Saison mit einer einigermaßen soliden Defense. Also ich glaube, das wird auf alle Fälle ein nices Duo da in L.A.
Und McVay muss nicht mehr um seinen Quarterback rumschemen.
Ja. So, freut mich auf alle Fälle für Stafford, dass er zu einem Team kommt, das ihm so supporten wird.
Ultra. Ja. Sehr schön. Dann würde ich zur zweiten News von der Woche kommen. Und zwar dem Headcoach-Hiring von den Texans, die haben es auch endlich geschafft.
Mehr oder weniger.
Ja, die haben David Culley gesigned, der war bisher Pass-Game-Coordinator und Assistant-Headcoach von den Ravens und war davor, glaube ich, 18 Jahre Position-Coach für Andy Reid. Wollt ihr schon mal was dazu sagen? Ich habe ja einiges vorbereitet, wie ihr wisst.
Genau, ein paar witzige Anekdoten vielleicht zu dem jetzigen Headcoach. Der war, wie du schon gesagt hast, bei Andy Reid Receiver-Coach, und zwar in der Saison, wo die Chiefs ein Jahr lang komplett ohne Receiving-Touchdown für einen Receiver waren. Und die Saison, meiner Meinung
nach, noch nie gab, ja.
Ja, also historically bad, die Season von den Chiefs-Receivern. Da war er Position-Coach. Und jetzt die Saison, die Ravens, die unkreativste Passing-Offense in der Liga, meiner Meinung nach. Also wir haben ja, oder ich habe für den...
Da war er Passing-Offense-Coordinator.
Ja. Mir für die Playoff-Matchups ja ein bisschen Tape von denen angeschaut. Also ich glaube, unser Playbook, das wir so gespielt haben in Deutschland, war viele Plays 1:1 genauso drin. Also ich glaube, ich habe 5 Plays oder so wiedererkannt, die wir 1:1 genauso spielen, und wir sind jetzt nicht die allerkreativste Offense oder halt eine deutsche Offense, wie immer man es nennen will, aber das war schon nicht so kreativ. Also bin gespannt, wenn, dann holen sie ihn, weil er bei den Ravens waren und das eine geile Organisation ist.
Genau.
An anderen Grund. Also ich sehe ihn jetzt nicht als Mastermind in irgendeiner Form.
Er war auch
das
davor
ist nur noch wegen nie, Culture.
Er war auch davor noch nie Coordinator, also Offense- oder Defense-Coordinator, sondern er war immer nur Position-Coach. Immer nur Receiver trainiert oder andere Positions.
Ja, er wird auch nur wegen der Culture geholt, oder? Also...
Also ich habe auch noch eine andere Theorie.
Oder schlecht ist, weiß ich nicht.
Ja. Soll ich mal anfangen mit meiner Theorie?
Erzähl mal, wir sind gespannt.
Okay, setzt euch schon mal eure Aluhüte auf, weil das wird wild, was ich euch jetzt erzähle. um zu verstehen, was bei den Texans seit 2-3 Jahren abgeht, muss man sich vor allem einen Typ mal genauer anschauen, und das ist Jack Easterby. Das ist ein Typ, der es geschafft hat, einer der höchsten Entscheidungsträger in einem NFL-Franchise zu werden, ohne jegliche Qualifikation dafür zu haben. Bevor den Bill O'Brien 2018 als seine rechte Hand zu den Texans geholt hat, war der 6 Jahre lang der Teampfarrer von den Patriots und hatte da auch nie irgendein Mitspracherecht, was Football anging. Belichick selber hat in einem Interview mal gesagt, er war sehr überrascht, als Easterby für diese Rolle zu den Texans gegangen ist, weil er, ich zitiere, kein Personnel-Guy ist. Also der war wirklich einfach Character-Coach und Teampfarrer. Bei den Texans hingegen hatte er direkt ein großes Mitspracherecht bei allen Football-Decisions und großen Einfluss auf den Owner selber. So hat er sich auch über die letzten 2 Jahre durch ziemlich fragwürdige Entscheidungen immer mehr und mehr Macht und Einfluss bei den Texans erarbeitet und zugesichert. Angefangen hat das Ganze damit, dass die Texans 2 Monate, nachdem Easterby erschienen ist bei denen, ihren GM gefeuert haben, der den Job selber erst 17 Monate lang hatte. Das war ganz zufällig auch nur einen Tag, nachdem Easterby bei den Patriots für die Ring Ceremony eingeladen war, von dem vorherigen Super Bowl, wo er ja noch Teil der Patriots war. Bei der Ring Ceremony hat er nämlich versucht, den Patriots Chef-Scout Nick Caserio als GM für die Texans abzuwerben, was erstens illegal ist, zu dem Zeitpunkt, den abzuwerben. Und zweitens fanden die Patriots das so unter aller Sau, dass sie ihn bei der NFL gemeldet haben. Also ihr müsst euch vorstellen, die Patriots laden Easterby nochmal ein, weil er ja noch Teil des Super Bowl-Teams war von dem Jahr davor. Und er dankt es ihnen, indem er ihren Chef-Scout abwerben will. daraufhin wurde Caserio auf jeden Fall von den Patriots für jegliche Transaktionen geblockt und die Texans konnten ihn nicht hiren. Also hat Easterby einfach Bill O'Brien zum Headcoach-GM gemacht. Danach haben die Texans dann Amy Pelsig, ihren Head of Communications, gefeuert. Die war bei den Texans sozusagen die Chefin für Öffentlichkeitsarbeit und eine der besten in der NFL darin, sogar preisgekrönt im Jahr davor von der NFL für die beste Öffentlichkeitsarbeit in der ganzen Liga. Die war super beliebt bei Spielern, Coaches, Media-Leuten, und es gab einen riesen Aufschrei, als die gefeuert wurde, weil die Begründung war, no longer a cultural fit. Ein Ex-Spieler hat zum Beispiel dazu geschrieben, well, then your culture must be real shitty, wenn du die deswegen feuerst. Nachdem die also auch aus dem Weg war, wurde Easterby im Januar 2020 dann zum Head of Football Operations und war die treibende Kraft hinter dem DeAndre Hopkins Trade, den er schon im Jahr davor dem Owner vorgeschlagen hat. Auch alle anderen Moves aus der vergangenen Saison, die alle extrem fragwürdig waren, wurden mit ihm als Chef für Football Moves getätigt. Als man sehen konnte, dass die Moves aber alle furchtbar beschissen waren, deswegen waren die Texans dieses Jahr auch so schlecht, wurde dann nicht Easterby, sondern natürlich Bill O'Brien gefeuert, weil den hat er ja schlauerweise zum Headcoach GM gemacht, also muss der ja schuld gewesen sein. Und Easterby wurde vom Owner zum Interims-GM gemacht und mit der Aufgabe betreut, einen neuen Headcoach und GM zu finden. Der Texas-Owner hat zwar Millionen an eine Beratungsfirma gezahlt und den bestmöglichen, also die damit beauftragt, den bestmöglichen GM-Kandidat für das Team zu finden, hat dann aber deren Meinung komplett ignoriert und einfach auf Easterby gehört, der schon wie im Jahr davor Nick Cesario von den Patriots vorgeschlagen hat, also haben sie den geheiert. Dazu noch kurz, ganz zufälligerweise hat Nick Cesario auch denselben Agent wie Easterby, genau wie der einzige Coach, der diese Offseason seinen Job behalten durfte, der Offense Coordinator Tim Kelly, nur so am Rande. Und damit sind wir auch schon wieder beim Head Coach Hiring von David Culley. Easterby hat über die letzten 2 Jahre quasi jeden aus dem Weg geräumt, der dort irgendwie Einfluss oder was zu sagen hatte und die Positionen mit den Leuten besetzt, die ihm passen. Das Ganze stinkt einfach, finde ich, bis zum Himmel, was da gemacht wurde die letzten Jahre. Und so wie die Texans gerade dastehen, sieht man ja auch, dass das nicht von Erfolg gekrönt ist. Und ich sehe das neue Headcoach-Hiring von David Culley so, wenn du jemand wie Eric Bieniemy von den Chiefs holst, will der selber mit dem GM zusammen das Sagen haben über Football-Entscheidungen wie Trades, Ausrichtung des Teams, die Culture. Aber wenn du jemand wie Culley holst, der eigentlich nirgends als Headcoach im Gespräch war, der für immer in deiner Schuld stehen wird, dass du ihm den Job verschafft hast, und dann wird das Letzte, was er macht, sein, sich über dich zu beschweren. Und so kann Easterby weiterhin machen, was er will, und muss sich von niemandem was sagen lassen. Und dass Easterby seinen Lebenslauf krass geschönt hat und Jobtitel darauf geändert hat, lasse ich jetzt mal weg, weil sonst wären wir noch länger. Also die Figur ist schon ziemlich fishy und ich glaube, ein Riesengrund dafür, dass die Texans da stehen, wo sie jetzt stehen.
Ja, ich glaube, du hast das Brett Coleman-Video ja auch angeschaut, nachdem Deshaun Watson offiziell den Trade verlangt hat. Oder, ja genau, hat Brett Coleman, so ein YouTuber, über den wir schon ein paar Mal geredet haben, ein Video gepostet oder ein YouTube-Live-Video gestartet, wo der einfach 1,5 Stunden, glaube ich, vor sich hinschimpft und drüber abgeht, wie behindert diese Organisation ist und dass er jetzt...
also er ist ja eigentlich Texans-Fan. Ja,
genau, und er hat gesagt, er geht mit Deshaun Watson mit, weil das ist einfach, also der Mensch hat viel mehr Klasse als die Texans als Organisation, so nach dem Motto.
Ja.
Und der hat irgendwie gemeint, dass der Owner von den Texans ist ja relativ neu, oder das Sohn von dem, der davor drin war.
Vorherigen. Ja.
Genau, und der ist jetzt genau ziemlich kurz mit gleichzeitig mit Easterby oder Easterby. Und der hat gemeint, der ist einfach nur dumm. Also ja, dem kann man nichts
vorwerfen. Keine Ahnung, was er macht. Ja.
Genau, der kann nichts dafür. Das ist einfach nur, der ist einfach nur dumm. Aber der Easterby ist einfach nur ein schlechter Mensch. Und
also Coleman hat gesagt, der jetzige Owner ist einfach nur schlecht, dem kann man keinen Vorwurf machen. Sein Vater war ein dummer Wichser, für das, dass er Rassist war, aber er wusste wenigstens, wie man Owner ist und ein Team bildet. Und dann hat er gesagt, und Easterby ist einfach nur ein schlechter Mensch.
Aber ich bin nicht gefeiert. Und, genau, nachdem du dir jetzt zumindest die Arbeit gemacht hast und das mir alles rausgesucht hast, glaube ich, kann man das alles nur bestätigen, dass er sich da ganz schön Macht erschlichen hat. Ja,
ich glaube, der Owner ist auch sehr religiös, glaube ich, und deswegen lässt er den Easterby so viel gewähren, weil die sich so gut verstehen, also weil die beide so religiöse Männer sind, wie ungefähr alle in Texas. Also.
Ja, genau. Ich glaube auch, also wenn man sich das Cullys Hiring einfach so anschaut, glaube ich nicht, dass der beschissen wird, weil der halt einfach 18 Jahre für Andy Reid gearbeitet hat und 2 Jahre in so einer Top-Organisation wie den Ravens auch Assistant-Headcoach war. Aber es schaut halt von außen, wenn man die ganze Story sich mal anschaut, was da die letzten Jahre passiert ist, einfach sauhart nach einer Marionette aus oder nach einem Typen, der einen Job bekommen hat, weil ihn sonst niemand machen wollte, so wie es bei den Texans gerade ausschaut.
Ja, völlig zu Recht. Warum willst du ja bei den Texans sein? Die haben keine Picks, die haben keine Spieler und alle Spieler, die gut sind, wollen weg.
Genau, es ist also wirklich, ich habe selten ein Team mit so einer schlechten Situation gesehen. Das Einzige, was sie haben, ist Watson, den du traden kannst. Die anderen Spieler sind alle bringen dir keine hohen Picks auf jeden Fall oder irgendwas, womit du viel anfangen kannst. Und sie haben alle ihre Picks verloren. Also
die könnten Tunnel wieder weghauen, aber den haben sie ja auch teuer bezahlt.
Und den du teuer bezahlen musstest, weil sie ihn teuer getradet haben. Du kannst ja den Spieler nicht für 2 First-Rounder holen und dann nicht zahlen.
Ja.
Naja. Das ist eigene Grab geschaufelt.
Also kleiner Monolog war das von mir, aber der Typ ist so nebulös, dass ich wollte mir das mal genau anschauen und das mit euch teilen, damit ihr euch alle mal ein Bild machen könnt, wer das überhaupt ist. Sehr schön. Damit würde ich dann direkt weitergehen zu unserem Super Bowl Preview. Und starten würden wir da gerne mit einem Road to the Super Bowl. Also wie die Teams da überhaupt hingekommen sind, wie sie sich zur letzten Saison verändert haben, wie so ihr Saisonverlauf war. Da dürft ihr gerne mal starten, Jungs.
Ich starte gleich mal. Ich denke, wenn wir über Key Acquisitions reden, vor allem bei den Chiefs, würde ich sagen, sie haben einen ganz guten Corner gedraftet, Snead, der war ziemlich gut. Jarius Snead. Der hat die Secondary nochmal ganz schön gefestigt, aber sonst war, glaube ich, ihr größter Erfolg, dass sie niemanden verloren haben, dass sie ihr Team genauso halten konnten, wie es letztes Jahr war und das Coaching-Staff komplett gleich geblieben ist. Also ich glaube, jetzt wurde keiner von denen weggehired und auch diese Saison ist ihr komplettes Staff eigentlich unangerührt geblieben. Ziemlich crazy für eine Organisation, die im Back-to-Back-Super Bowls war und davor wegen einem Offside im AFC Championship Game gescheitert ist. Also da denkt man sich, die wird ausgeraubt, diese Organisation, mit jedem, der da irgendwie was machen sollte. Wie es ja bei den Rams zum Beispiel war, die
oder
das eine Jahr
oder Falcons, also Teams, die sogar nicht jahrelang Erfolg haben, sondern nur mal ein Jahr lang. Da ist normal das halbe Coaching-Staff und sau viele Spieler weg, weil die halt alle zu viel wert werden und du die nicht resignen kannst.
Ja. Also Hut ab an die Organisation, dass sie da alles so behalten konnten.
Ja.
Oder dumm von der NFL oder von anderen NFL-Teams, dass sie Bienemy zum Beispiel nicht geheiert haben. Aber das Thema. Ich denke, das ist so die Key Points gewesen zum dem Erfolg dieser Saison für die Chiefs.
Ja, was man vielleicht auch noch bei den Chiefs sagen kann, dass sie am Anfang der Saison halt ganz viel nur tief geworfen haben. Und das aber mit dem Loss gegen die Raiders, dass sie da eben ihren Spielstil danach verändert haben und eben halt auch sich ein bisschen mehr Konzepts und so für Kurzpassspiel überlegt haben und jetzt auch effektiv Kurzpassspiel betreiben können, wenn sie wollen. Also falls die anderen eben nur mit 4 oder 3 Leuten rushen, können sie halt trotzdem die auseinanderpflücken und sind nicht einfach nur stumpf aggressiv und werfen trotzdem tief, obwohl es eigentlich nicht da ist.
Also in den letzten 26 Spielen, in denen Mahomes gestartet hat, haben sie auch nur einmal verloren. Das war gegen die Raiders. Go Raiders. aber der Loss hat wirklich viel gemacht. Also die Raiders haben es so verteidigt, da reden wir auch später nochmal drüber, dass sie einfach sehr wenig rushen, weil Mahomes brutal gut ist gegen den Blitz. Die haben immer nur mit wenig Leuten gerusht, ganz oft auch nur mit 3 und einfach komplett nur den Pass verteidigt. Und das hat dadurch, dass die Chiefs damals keine Antworten darauf hatten und nur tief geworfen haben, haben sie sich dann komplett nochmal hingesetzt und ihre Offense von vorne bis hinten nochmal umgekrempelt und, wie du schon gesagt hast, eben dieses Kurzpassspiel etabliert. Und das ist halt jetzt brutal, weil sie das können und das Tiefwerfen können sie ja trotzdem immer noch.
Genau. Und bei den Bucks, Adam, wie war es da?
Die größte Acquisition war ja eindeutig Tom Brady und so sein kleiner Bruder Gronk. Die haben wohl, also das ist so der größte Unterschied. Dann, was auch sehr wichtig war für die O-Line auf jeden Fall, ist auch Wirfs, der Rookie-Tackle, der jetzt, glaube ich, auch von PFF als bester O-Liner von denen gegradet würde. Also die haben Glück gehabt in den ersten Draftrunden und haben gute Free Agents geholt. Und ich sehe sie so wie die Rams vor, als die im Super Bowl gestanden haben, weil damals waren sie auch so ein kleines Superteam, was eigentlich sichtbar keine Lücken hatte. Also damals dachte man noch, Goff wäre the real deal und die sind einfach auf jeder Position, sind sie einfach sehr gut bestückt und viele Verträge laufen auch aus und sie werden auch nicht alle halten können. Und deswegen sehe ich sie, also dieses Jahr müssen sie es machen, weil sonst geht halt deren Team ein bisschen auseinander. Genau. Und ja, Defense ist, haben sie Vita Vea dieses Jahr verloren, aber zu den Playoffs wieder bekommen. Der war letztes Jahr ein sehr guter Rookie und ja, also mal ist zu erwarten, was er noch im Super Bowl machen kann. Letzte Woche, vor 2 Wochen war das sein erstes Spiel von der Verletzung wieder und da muss man schauen und bis auf einen Safety konnten die auch die ganze Defense wieder zusammenhalten, also bei Tampa Bay.
Und den Rookie, den sie gedraftet haben als Safety, Antoine Wilfield, war, glaube ich, der beste Safety in der Draft-Class und spielt da genauso. Also, sehr gute Rookie-Season hingelegt.
Ja, Rookie of the Year war Jeremy Chin. Der ist auch Safety.
Ah ja. Der zweitbeste Safety in der Class.
Ja. Got him.
Der eine spielt strong und der andere Free Safety.
Ja, man kann zur Bucks-Season auf jeden Fall noch zum Saisonverlauf was sagen. Also die haben am Anfang vom Jahr viel nur das von Bruce Arians versucht zu callen, also viel Deep Passing. Und dann irgendwann ab der Mitte der Saison haben sie da die Offense eigentlich komplett umgestellt. Und Brady hat ein bisschen sein Kurzpassspiel mit reingebracht. Also wenn sie mit wenig Leuten blocken, dass er den Ball schnell rausbekommt. Und wenn sie schon tief werfen, dass sie dann einfach mit 6-7-Man-Protection spielen, damit Brady halt clean bleibt. Und das haben sie in der Hälfte der Saison geändert und ab der Bye-Week, die ein bisschen spät war, ich glaube nach dem Chiefs-Game, war die Bye-Week und ab da haben sie kein Spiel mehr verloren und da ab da sind sie auch richtig hot. Ale, du hast noch was zum dem Point Scored gesagt vorhin.
Genau, seit der Bye-Week haben sie nur noch gewonnen und immer mindestens 26 Punkte gescored. Also das ist schon sehr sehr gutes Mini-Trainingslager in der Bye-Week gewesen, auf jeden Fall.
Ja, und da hat man vielleicht auch die Auswirkungen von Corona gesehen, wenn du am Anfang vom Jahr nicht die Chance hast, zusammen zu trainieren und vielleicht die Offenses von Brady und Arians zusammenzuführen, dass du erstmal ein paar Spiele brauchst, um das dann zu etablieren. Sehr schön,
auf alle Fälle.
Damit können wir auch gleich...
Ja, vielleicht eins noch, die Chiefs waren Number One Seed mit 14-2, also die Bye-Week, und die Bucks waren Fifth Seed, weil sie hinter den Saints in ihrer Division waren, also die mussten schon ein Wildcard-Game raus, also hatten ein Playoff-Spiel mehr, kann Vor- und Nachteile haben, sollte man vielleicht
und waren in gesagt jedem, haben. Waren in jedem Playoff-Spiel Away-Team.
Ja. Also außer im Super Bowl.
Genau. sehr schön. Da würden wir jetzt zum richtigen Super Bowl-Preview kommen. Der Kickoff für den Super Bowl 55 ist in der Nacht vom Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr. Ganz kurz zum Wetter. Laut Vorhersage vom Donnerstag soll es um die 20 Grad haben, aber auch Regen und Gewitter geben. Also es kann schon, es ist schon ein paar Mal passiert bei den Bucks, muss man sagen, dass sie auch Spiele unterbrechen mussten, weil die Stürme so krass waren. Ich hoffe, das ist am Super Bowl nicht so, vor allem für uns deutsche Zuschauer, bei denen es eh schon in der Nacht ist. Da kommen wir dann erst um 7 heim oder so, wenn das wirklich passiert.
Ja, da muss man
natürlich schauen wir alle daheim, das ist schließlich Corona.
Da muss man auch anmerken, dass das Wetter in Florida sehr wechselhaft ist. Also das kann ein Tag, kann das sagen und am nächsten Tag nur Sonnenschein. Also da muss
es kann auch sein, dass es Schneesturm gibt am Sonntag.
Aber es ist genau, es eigentlich also ich glaube, das ist vor allem im Herbst Sturmsaison, wo sie dann halt so richtig krasse tropische Stürme ab und zu abbekommen. Das ist ja im Moment nicht, also es sollte eigentlich alles gut laufen.
Ja, glaube ich
auch. Toi, toi, toi.
Ganz kurz zu den Injuries, was ich gesehen habe, die ganzen Leute, die limited sind, sollten eigentlich spielen, vor allem, weil es auch der Super Bowl ist. Da spielst du einfach, wenn es geht. Und sehen aber auch alle gut aus. Bei den Bucks ist, finde ich, die wichtigste Injury, die man erwähnen muss, Jason Pierre-Paul, der ihr Defensive End, einer der Leader von der Defense, der wird erst Freitag oder Samstag sagen können, ob er spielt. Der hat auch nicht mittrainiert. Und bei den Chiefs ist es auf jeden Fall Eric Fisher, der ihr Left Tackle, der ist aber auch eigentlich schon so gut wie raus. Der hat sich an der Achillessehne verletzt. Und die Chiefs werden auch mit beiden Backup-Tacklen spielen, auf beiden Seiten. Für den Preview haben wir uns diesmal was ausgedacht. Wir schauen uns erst Bucks Offense gegen Chiefs Defense an und danach Chiefs Offense gegen Bucks Defense und haben das untereinander aufgeteilt. Ich würde dem Roman gleich mal den Vortritt lassen. Der erzählt uns ein bisschen was über die Chiefs Defense und ich erzähle euch dann daraufhin was über die Bucks Offense.
Genau. Die Chiefs Defense, die ist statistisch gesehen über die Saison gar nicht so übelst gut gewesen. Die haben sind Nummer 10 Defense nach Points und die 16. Defense nach Yards, was auch auf jeden Fall zum Spielstil passt oder zur Mentalität, die sie haben. Die wird von Steve Spagnuolo, dem Defensive Coordinator, geprägt, der halt hauptsächlich negative Plays forcen will. Deshalb ist er sehr blitz-happy. Und deshalb geben sie halt auch viele Big Plays auf. Aber sie wollen halt auf keinen Fall Punkte hergeben eigentlich und wollen halt vor allem den Drive vom Gegner relativ schnell beenden, dass die Offense wieder aufs Feld kommt. Also es ist smarter Complementary Football.
Das finde ich auch sehr gut. Wenn man sich anschaut, dass die eigentlich ein Offensive-Team sind, dann zu versuchen, die Possessions vom Gegner zu stehlen, indem man ein negatives Play forst, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich der perfekte Weg für so eine Offense.
Genau. Dann haben sie eben sehr schlaues Team. Also sie blitzen ja relativ viel und zum Beispiel gegen die Bills haben sie auch sehr viel geblitzt und Allen war ständig unter Pressure. Und Allen war eigentlich während der ganzen Saison der beste Quarterback, glaube ich, in der NFL sogar gegen Pressure und hat unfassbare Stats gegen Pressure gehabt. Aber weil die Chiefs einfach schlau sind und wussten, wie die Hot Routes sind etc., in was für Plays sie gern gehen, wenn sie Pressure bringen, haben sie es einfach verteidigen können, haben auch Picks machen können und haben einfach so Big Plays erzeugt. Und genau das werden sie gegen die Bucks wieder versuchen. Auch durch kreative Blitzes oder angetäuschte Blitzes versuchen sie dann halt die Protection zu verwirren, blitzen, also es sieht so aus, als kommen 6 Leute, es blitzen aber die 3 Linken oder so und da hat dann jeder ein One-on-One oder wie auch immer.
Spagnuolo ist auch eigentlich so der König in der NFL, dass er so guten Disguise spielt, dass die Quarterbacks gar nicht checken, was kommt und dann kommt dass zwar nur 4 Leute rushen, aber aus irgendeinem Grund einer von denen komplett alleine und ungeblockt ist, was wirklich einfach nur geiles Scheming ist. Und da drin ist Spagnuolo schon mit der Beste in der NFL.
Genau, vor allem, weil das Backfield dazu sound ist und es halt nicht zu riesigen Lücken kommt, wo man einfach dann ins Land wirft und er geht für einen Touchdown. Dann habe ich mir noch die Keyplayer ein bisschen überlegt. Das wird die D-Line sein auf jeden Fall, weil jeder weiß, dass man gegen Brady nur mit Pressure gewinnt. Da haben wir halt Chris Jones, der statistisch gesehen nicht so ein gutes Jahr hatte, aber einfach trotzdem ein unfassbar gutes Jahr gespielt hat, weil er wahnsinnig viel Plays einfach zerstört, dadurch, dass er Leute ins Backfield schiebt, wie auch immer. Dann der Nose-Tackle Derek Nardi, der ist ein bisschen under the radar. Der war letztes Jahr sehr gut und fand ihn dieses Jahr auch gut. Und dann haben sie halt natürlich noch Frank Clark und den anderen Pass-Rusher. Und dann haben sie halt im Backfield lauter Playmaker, also Tyrann Mathieu, der hat 6 Picks gemacht, auch einen Pick-6 die Saison. Sneed, ihren 4th-Runden-Pick, der ein richtiger Steal war, würde ich sagen, weil er ein sauberer Cover-Corner ist und das System auch voll versteht schon. Und
die lassen genau, den jetzt schon oft auch One-on-One an auf irgendwelchen Leuten.
Ja, und dann haben sie ansonsten halt auch noch einen ziemlich solide Backfield-Spieler. Ja. Und was ich noch ganz interessant fand, dass Steve Spagnuolo schon mal im Super Bowl gegen Brady gespielt hat als Defensive Coordinator 2007 bei den Giants. Und da haben sie Brady auch im Super Bowl geschlagen, haben irgendwie 5-6 gemacht und so. Obwohl es da nicht
wegen
so...
Wegen der Defense geschlagen, ja.
Ja, wegen der Defense geschlagen, aber da lag es nicht so wahnsinnig am Scheme, weil sie hatten auch einfach richtig krasse D-Line-Spieler, also Michael Strahan und so weiter.
Justin genau. Tuck, glaube ich.
Ja.
War der andere. Das war eine brutale D-Line.
Ja, genau. Also sie machen Plays im Backfield und haben wahnsinnig viele Gameplan-specific Plays quasi in der Defense. Das ist schon ziemlich geil. Mal gucken, ob Brady das verstehen kann und die richtige Hot Route etc. immer oder die richtigen Passkonzepte dagegen dann auch callen kann an der Line.
Genau. Damit würde ich gleich zur Bucks Offense übergehen. Brady, für den wird sau wichtig sein, dass er einen guten Job macht, die Defense zu identifizieren, was wir gerade schon gesagt haben, weil der Spagnuolo einfach die Defense so gut versteckt für das, was kommt. Ich denke, ihr könnt darauf selber achten, wenn ihr den Super Bowl schaut. Brady wird wahrscheinlich am Anfang vom Spiel oft irgendeinen Hardcount machen, also Blue 80, Blue 80, Hut, Hut, und dann snappt er aber den Ball nicht, sondern er schaut sich einfach nur an, wie die Safeties drauf reagieren und versucht so dann rauszufinden, in welcher Defense die sind und callt dann wahrscheinlich erst das Play, was sie auch spielen. Dazu kommt dann auch noch, dass ich glaube, dass Leonard Fournette's Hände ganz schön big sein könnten in dem Spiel, weil wenn du gegen eine Defense spielst, die manchmal einfach all-out blitzt, dann ist das beste Mittel dagegen, einen Dump-Off oder einen Swing-Pass auf deinen Running Back zu werfen. Leider war Fournette bisher in der Saison so, dass er eigentlich jedes Spiel mindestens 2 Drops hatte. Ich hoffe, das ist dieses Mal nicht so. Und ich denke auch, dass die in diesem Spiel richtig, richtig costly sein könnten, wenn das nochmal passiert. Weil gegen den All-Out-Blitz dem Running Back einen Dump-Off zu werfen, der hat nur noch freies Feld vor sich, weil halt alle Spieler geblitzt sind.
Da möchte ich auch noch kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, Fournette droppt jedes Spiel 2 Pässe und ist trotzdem der beste Pass-Catching-Running-Back am Roster und ja, wird trotzdem mehr Spielzeit als Ronald Jones oder Keyshawn Vaughn. Also das ist ziemlich verrückt.
Ja, finde ich auch sau witzig. und ist er wirklich, obwohl er nicht mal so toll da drin ist. Ich glaube, der biggest Keypoint für die Bucks Offense wird Brady clean zu halten. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wie sie die Offense umgestellt haben, damit Brady eben immer clean ist. Sie müssen diese 6-7-Man-Protection spielen und dann so spielen, dass sie nicht sich von der Defense verarschen lassen. Im Packers-Spiel ist es einmal passiert, da wusste die Packers-Defense, wie sie protecten werden und haben einen DB von der Seite geblitzt, wo der Running Back nicht protected war. Und der kam einfach alleine durch, obwohl sie 7 Leute zum Protecten hatten. Genau sowas müssen sie vermeiden, weil Brady ist laut Next-Gen-Stats Nummer 30 in der Liga, wenn under pressure, und Nummer 5, wenn er clean ist. Deswegen wird es ein richtiger Keypoint, den clean zu halten. Die Bucks-Offense, so wie sie die letzten Wochen, wo sie diese Winstreak hatten, gespielt haben, haben auch ihrem Running Back immer 20 Touches geben wollen und dann durch Play-Action und mit dieser Big Protection eben tiefe Shots forcen auf ihre Top-Right-Receiver. Und ich glaube, dass das ganz gut zusammengeht mit dem, also ich finde es ein sauspannendes Matchup, weil das eben genau das ist, was den Bucks das Genick brechen könnte, wenn sie sie wollen immer gerne rennen, das kann auch funktionieren gegen die Chiefs, und dann ihre Big Protection Passes machen, aber die Chiefs sind eben genau so eine Defense, wo du nicht immer weißt, wo es herkommt und wo Brady nicht immer genau die Defense kennt, dass die trotzdem auf die Schnauze mal fallen könnten, selbst wenn sie 7 Leute zum Protecten haben, weil halt die nicht wissen genau, wo die Leute herkommen und es schwer zu blocken ist. Deswegen finde ich das ein sau interessantes Matchup und bin auch gespannt, wie es die Bucks spielen, weil man ja oft sieht, wenn Teams in der Regular Season schon mal zusammengespielt haben, dass es ein Vorteil für das Team ist, was verloren hat. Weil oft ändert ja das Team, was gewonnen hat, wenig und denkt sich, es hat ja gut funktioniert, und das andere Team ändert alles, weil es sich ja denkt, die haben das gemacht, wir müssen darauf eher das antworten. Deswegen bin ich da total drauf gespannt, wie die Offense spielen wird. Die anderen Punkte, die ich noch habe, sind eigentlich alle von der anderen Seite, aber dafür sind Gianni und Ale zuständig. Die haben sich mal die Chiefs Offense und die Bucks Defense angeschaut und wie die so gerne spielen. Würde ich euch mal das Wort geben.
Wollen wir auch mit der Defense starten, Ale?
Ja, gerne. Ja,
starten wir auch mit der Defense.
Also die Defense von den Bucks ist, glaube ich, mit die Könige des Adjustments. Also das hat man auch gegen die Packers gesehen. Die haben, also es gab einen bestimmten Spielzug, da hatten sie eine Mesh-Kombination, die Packers. Und da haben sie die ersten 2 Male, wo sie das gespielt haben, einmal einen 35-Yard-Raumgewinn und einmal einen Touchdown bekommen. Dann ist es Quarter. Im nächsten Quarter spielen sie denselben Spielzug nochmal. Das erste Mal, wo sie ihn spielen, Fumble Loss von Aaron Rodgers durch den Cross-Safety. Dann haben sie sich wieder, also die dachten sich, ja, Rodgers wird so schlau sein, wird sich darauf adjusten. Die haben sich dann sozusagen schon angepasst da auf das mögliche Adjustment von Rodgers, haben dann den Spielzug gespiegelt, haben den Safety auf derselben Seite die wichtigste Route covern lassen, und dadurch ist Rodgers in Bredouille gekommen, hat gleich einen Sack kassiert Allgemein kann man zur Bucks Defense sagen, die haben die second most pressures in der ganzen NFL produziert in der Regular Season und die drittmeisten Sacks. Also um das nur mal zu zeigen, auch wieder gegen die Packers leider. Die Packers haben 26 Sacks kassiert, 9 davon von Tampa, also durch Tampa Bay. Also das ist schon eine krasse Quote. Und genau, die haben auch eine bestimmte Formation, um gegen passing-starke Offenses sich anzupassen. Sie spielen nämlich eine besondere Misch-Coverage, wo sie Man und Zone vereinen, wo die Linebacker spielen Zone unterhalb den DBs, die Man-Cover spielen. Dadurch haben sie sozusagen eine Überzahl und können so und haben so auch am Ende des Spiels die Passing-Offense von den Packers neutralisiert oder sehr stark gedämpfen können, auf jeden Fall. Genau. Und also ich glaube, das hatten die meisten vor Auge. Der eine Spielzug, wo Adams eine Flat Route hatte, die haben sie im Divisional Round haben sie die gespielt, haben einen Touchdown gemacht. In der Woche drauf gegen die Bucks haben die Packers das wieder gemacht. Die Bucks haben sich darauf eingestellt und haben sich rumgeschemt um diesen Spielzug und haben den extra Safety. Also die haben einen Linebacker rausgenommen, extra Safety aufgestellt, der hinter der Line of Scrimmage mit Adams mitläuft. Der hatte so eine doppelte Motions. Also einmal von komplett nach rechts ist er noch komplett nach links gelaufen und dann von links wieder komplett nach rechts und war dann praktisch frei. Weil das war damals gegen Jalen Ramsey, der hat ihn auf beiden Seiten gefolgt und dadurch, dass in der Mitte die eigenen Linebacker im Weg stehen, ist er nicht hinterhergekommen. Die Bucks haben sich darauf angepasst, haben gesagt, wir decken ihn praktisch Mann mit beiden Männern und so war er zugestellt in der Endzone und Rodgers konnte nur noch den Ball tief in die Endzone werfen und also praktisch weggeworfen und sie haben so einen Spielzug praktisch weniger gehabt und haben da auch nur ein Field Goal gescored anstatt einen Touchdown. Genau, die Bucks haben ja auch schon gegen die Chiefs in der Regular Season gespielt. Da sah es nicht sehr gut aus für die Bucks. Die haben 540 Passing Yards kassiert und 100 Yards auf dem Boden. Und was man da auf jeden Fall sehen kann, ist, dass sie damals zu viel geblitzt sind. Also Mahomes ist der beste Quarterback gegen den Blitz oder der zweitbeste. Und das hat er eiskalt ausgenutzt. Also der hatte, ich glaube, eine der höchsten Passing Completions in dieser Saison. Und der hat die einfach auseinandergenommen, weil die sich darauf nicht einstellen konnten, weil sie haben viel zu viele Leute geschickt und hatten so die Top Receiver von den Chiefs in vielen One-on-One-Situationen mit ihren Defensive-Leuten. Und damit sind sie halt nicht klargekommen. Aber ich gehe davon aus, dass Todd Bowles, der Defensive Coordinator von den Bucks, sich auch darauf einstellen kann und da eine Lösung finden wird, wie er die Offense öfter stoppen kann als noch in der Regular Season. In der Regular Season war es auch sehr knapp. Da haben die auch nur mit 3 Punkten gewonnen, die Chiefs. Also es ging 27-24 aus. Also auch wenn sie 540 Passing Yards gemacht haben, hat es trotzdem nicht gereicht, um ein deutliches Ergebnis zu produzieren.
Ich glaube, die waren 17 Punkte vorne, die Chiefs, und dann haben die Bucks aufgeholt. Und Tyreek Hill hatte, wie du gerade gesagt hast, mit den One-on-Ones nur in der ersten Hälfte schon 200 Yards oder 250. Also es war brutal.
Ja, also die sind, wie gesagt, die sind die drittbesten Sacker der Liga. Die wollen Druck auf den Quarterback machen. Aber das Problem ist halt, dass Chiefs, der nimmt den Druck, wirft ihn zur Seite und wirft einen Touchdown über 70 Yards. Also das ist dem ziemlich egal. Und das war halt das Problem im ersten Spiel. Und dadurch, dass es kein Rückspiel gab sozusagen in der Regular Season, ist jetzt halt gespannt, ob sie eine Lösung dafür gefunden haben in den ganzen Wochen mit 2 Wochen Vorbereitung vom Super Bowl.
Jo, bin gespannt. Ja. Genau, ich habe mir ja die Chiefs Offense vor allem angeschaut. Ich habe mir das Spiel aus Woche 12 nochmal komplett angeschaut also die Bucks gegen die Chiefs. Sie haben early halt sehr aggressiv gespielt, wie du schon gesagt hast. Da stand es dann instant 17-0 mit genau diesen 250 Yards oder so von Tyreek Hill, der halt One-on-Ones den ganzen Tag hatte und das kannst du halt nicht machen gegen Hill. genau. Sie haben dann umgestellt, haben viel tiefer Coverage gespielt, waren dann da besser in der Defense, nachdem sie da das 17-0 hatten. Da haben die Chiefs ein bisschen verpennt, dass sie ein bisschen sich anpassen, dass die Bucks umgestellt haben. Deswegen wurde es nur mal knapper, als es eigentlich aussah. Ich bin gespannt, die Chiefs Offense ist von den Yards her Number One in der NFL. Das Einzige, wo sie nicht so toll sind, ist Rushing Offense, aber wer braucht Rushing Offense, wenn man Patrick Mahomes hat? Ist völlig egal, meiner Meinung nach.
Man behindert sich oder man nimmt sich sogar eher was weg, wenn man die ganze Zeit läuft, wenn man auch werfen könnte mit dem.
Ja, dafür ist er zu gut. Also,
vor allem, wenn du
kurz die nicht einschränkend.
Wenn du mittlerweile Kurzpass und langes Passing Game hast, dann.
Ja, genau. Also, das ist für mich, also da sind sie halt nicht Top 5 wie in sonst allen Kategorien, da sind sie Nummer 22 in der NFL, aber das brauchen sie halt einfach nicht. Das Einzige, wo ich meiner Meinung nach die Chiefs da ein bisschen strugglen, ist in der Red Zone. Da sind sie nur Nummer 14 in der NFL. Ich glaube, da merkt man, dass die einfach nur Speed Guys auf Receiver haben und keinen Dominant Number One und halt keine Rushing Offense. Sowas braucht man in der Goal-Line, weil da ist alles enger, alles tough. Da braucht man entweder einen Dominant Receiver oder halt eine gute Rushing Offense. Da sind sie nur Nummer 14 in der NFL mit 60% Touchdown Rate diese Saison.
Ja, die kommen wahrscheinlich auch öfters in die Red Zone als andere Teams und deswegen sind die Quote runter.
Aber dann muss man trotzdem capitalisen. Vor allem gegen die Bucks wird es, glaube ich, schwer, da oft in die Red Zone zu kommen. Dafür ist die Defense halt auch wirklich gut. Vor allem, wenn man die Big Plays aus dem Spiel rausnimmt gegen die Bucks in der Regular Season, das waren, glaube ich, der eine nach der Halbzeit auf Hill war nur so ein 20-Yard-Touchdown, aber die anderen waren beide über 40 Yards zu Hill.
Ja, der eine war 75 Yards.
Also ja, First Play of the Drive. Und dann, wenn man da die Big Plays ein bisschen rausnimmt und sie dann in die Red Zone bringt und vielleicht nur Drive stoppt, ist auf alle Fälle was drin für die. Oder da strugglen sie am ehesten noch, wenn man die Offense irgendwie stoppen kann, dann wenn sie viel lange Drives in der Red Zone brauchen, aber ob sie dahin kommen wird, glaube ich, die Herausforderung des Spiels. Genau. Ich denke, meiner Meinung nach ist für die Bucks auf alle Fälle wichtig, dass sie Turnovers forsten. Mahomes hatte diese Saison nur 6 Interceptions, davon 3 gegen die Dolphins. Das Spiel war da nicht so gut, aber sonst die Saison sehr clean, kaum Turnover. Und wenn die keine Turnover machen, ist die Offense einfach eine Maschine. Da wird nicht viel gestoppt werden.
Das Einzige, was sie vielleicht da hindern könnte, wäre, dass sie halt mit den 2 Backup-Tackles spielen. Aber ich glaube einfach, dass Andy Reid dazu schlau ist, dass sie einfach mit Hard Count spielen oder Double Count oder mit ganz viel Sweep Motion, einfach, dass du die D-Ends oder Play Action, dass du die Defensive Ends davon abhältst, einfach clean upfield rushen zu können. Ich denke, da finden die auf jeden Fall einen Weg, um auf die ein bisschen zu protecten, die Tackles.
Ja, genau, das haben sie im Regular Season Game schon gemacht. In den ersten 2 Drives hatten die Bucks 3 Offsides quasi. Oder? Ja. Also, wo sie halt die Hardcount schon genutzt haben. Auch da in dem Regular Season Matchup einfach, um aus dieser doch sehr guten D-Line einfach den Zug schon ein bisschen rauszunehmen, wenn man halt ein bisschen langsamer wird dadurch einfach.
Vor allem im Super Bowl wird dir einfach die ganzen 2 Wochen wird der D-Line gesagt, wir können nur gewinnen, wenn ihr für uns Mahomes unter Pressure setzt. Und die sind einfach so aufgestachelt, als würdest du ihnen sonst was spritzen, dass sie einfach nur rushen wollen. Das kannst du halt auch ein bisschen zu deinem Vorteil nutzen.
Genau. Vielleicht abschließend nur meine Key Play in der Offense, so wie es Roman in der Defense gemacht hat. Bei den Chiefs nicht so schwer. Ich glaube, das sind eindeutig Hill und Kelce. Vor allem Hill fand ich sehr spannend. In den Playoffs hat der, glaube ich, jede Position außer Quarterback gespielt. Also der war 1er, also Receiver ganz außen, 2er in 2, also mit Kelce ganz außen und Hill als 2er haben sie gespielt teilweise. Als 3er hat er zum Beispiel den 2. Touchdown gegen die Bucks gemacht, also als innerster Receiver auf einer Trips Formation. Und er hat sogar mal Wingback gespielt, also an der Line, aber einen Schritt nach hinten versetzt und hat dann einen Jet Sweep draus gelaufen oder einen Counter, wie immer, wie das Blocking dann da war. Genau, aber der hat wirklich fast jede Position gespielt. In dem ersten Playoff-Matchup war da sogar 2x als Running Back drin und hatte sogar einen Carry als Toss einfach, also direkt den Ball Hill in die Hand gegeben. Also die geben dem einfach den Ball in Space und schauen, dass er gute Matchups bekommt. Genau, ich finde, das ist halt das Geniale an der Andy Reid Offense, dass er Spieler, die was drauf haben, in Position bringt, wo die ja Plays machen können.
Was ich sau beeindruckend finde an der Andy Reid Offense, du siehst bei so vielen Teams wie jetzt den Ravens oder sowas, dass sich Spieler beschweren, dass sie nicht genug den Ball kriegen. Die Chiefs, es gibt kein Team, was so viele Weapons hat und du hörst nie von auch nur einem, dass er unzufrieden ist, dass er den Ball nicht genug bekommt. Also er schafft es irgendwie immer, den Playmakern den Ball zu geben und dass nie jemand unzufrieden ist.
Ja.
Ich glaube auch, dass es ihnen gut helfen wird gegen die Bucks, wenn sie viel Spread spielen, dass die nicht so alles in die Mitte hauen können und die Defense spielen, die sie wollen.
Ja. Sie haben ja ganz gutes Beispiel dafür von die letzte Woche, Mecole Hardman, der ja diesen Punt gemacht hat. Da haben wir eh nach dem Spiel schon drüber geredet in dem Review. Sie haben, glaube ich, im nächsten Drive den Touchdown mit einem Screen direkt zu ihm geforst und dann im nächsten Drive den Reverse zu ihm. Er hat, glaube ich, in dem zwei Plays bei dem einen 60 Yards gemacht und beim anderen Yards, den Score Touchdown. 70 Yards oder, und den Touchdown.
Ja.
Das eine war, der Reverse war kein Touchdown, das war nur das sehr langes Game.
Ja.
Und die haben den Screen, genau, aber die haben zwei direkt zwei Touches gegeben, dass er wieder im Spiel drin ist und sich gut fühlt. Und ich finde, sowas spricht für gute Offense-Coordinator, dass er weiß, wer braucht jetzt diesen Input, um gut zu werden. Ja. Und auch immer so, dass es nicht so predictable ist, nicht wie bei DK Metcalf bei dem Screen, wo er sie aufgedeckt hat und den Pick 6 gefressen hat, sondern er bringt die auch so, dass es ein gutes Offense-Play ist und nicht nur der Typ glücklich ist. Also eine sehr geile Offense.
Andy Reid macht es immer. Ich glaube, das erste Spiel von Kareem Hunt, sein erstes Career-Game, hat er den allerersten Carry gefumbled. Und anstatt ihn dann vom Feld zu nehmen, wie es viele machen würde, wie die Colts zum Beispiel, hat er einfach das komplett restliche Spiel nur noch Hunt den Ball gegeben und er hatte ein 200-Yard-Game oder so, also ein brutales Spiel in seinem
ersten Start. Ich glaube sogar 250 oder so.
Ja.
War gegen die Patriots, das genau. Ale nach dem Championship-Game.
Oder? Eröffnungsspiel, genau.
Ja, geiles Spiel.
Ja.
Geiles Matchup. Ja, ich denke, so viel zu offensiv. Ich denke, das wird ein Hammer-Spiel. Man sieht auf beiden Seiten vom Feld, gibt Sachen, die gut sind gegen den einen, vielleicht nicht so gut funktionieren. Es wird auf alle Fälle geil und bin gespannt, wie sie die zwei Wochen genutzt haben, um ready zu sein für das Matchup.
Ich glaube auf jeden Fall, dass die Bucks sich mehr ändern müssen als die Chiefs, aber wie Ali schon gesagt hat, sind sie da gut drinnen. Ein Corner von denen war auch im Interview, der hat schon gesagt, dass er gelernt hat vom ersten Matchup, dass du Tyreek Hill einfach so einen 10-Yard-Out geben musst. Und den kannst du nicht jumpen bei Hill, weil wenn du das machst, dann machen sie einfach ein Out and Up und er ist halt weg für einen Touchdown.
Ja.
Und ich glaube aber, dass sie ihr Scheme einfach schon sehr ändern müssen, weil es schon wichtig wäre, dass sie gegen Mahomes einfach diese 4-Man-Rushes machen und diese fehlenden Tackles ausnutzen und dann hinten einfach covern. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob sie das auch wirklich machen werden, weil Todd Bowles Defense eigentlich auf diesen Heavy Pressure und Blitzes beruht.
Und weil sie da in dem Game auch schon gelernt haben, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass sie da später adjusted haben. Ich glaube, das war Season Average war 50% Pressure mit mehr als 4 Leuten in der restlichen Saison und gegen die Chiefs waren sie nur schon 20 oder so, also mehr als halbiert, irgendwie sowas. Also die haben da auch schon deutlich runtergefahren. Also ist auf alle Fälle Roman, auch so, dass sie in dem Spiel schon gelernt haben.
Ja, Roman, du hattest noch einen witzigen Stat zu den beiden Titans in dem Game, den du vor dem Spiel vor der Aufnahme gedroppt hast.
Genau. Gronk und Kelsey sind gleich alt. Was, wenn man sich das so überlegt, unfassbar ist.
Ja.
Aber wenn man sich Gronk seine Injury History etc. anguckt, kann man auch verstehen, warum er vielleicht nicht mehr so schnell ist und so wie Kelsey und nicht mehr so agil.
Ja.
Aber das ist schon, kann man sich fast nicht vorstellen.
Ja. Niemals gedacht.
Und ich finde das Matchup allein für dich so geil, weil du einfach Brady gegen Mahomes hast, so das Face of the League für 10, 15 Jahre gegen wahrscheinlich das Neue, also seine Ablöse. Dann hast du den besten Titan der letzten 10 Jahre oder über 10 Jahre und dann die letzten 3, 4 wurde der abgelöst von Kelsey. Du hast Andy Reid gegen Bruce Arians mit zwei Coaches, die sich echt ähnlich sind. Und
weil sie beide dick
sind.
Weil sie so lockere, geile Typen sind. Und es sind auch die beiden Coaches, die am meisten in der Liga für sowas People of Color, Frauen, dass die mal eine Chance haben, einen Schritt in diesem Business, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Mhm. Und deswegen finde ich das Matchup einfach so geil, weil du so, so, so viele Storylines hast. Mhm. Und ich freue mich mega drauf.
Welches von den zwei Teams ist das Coaching-Staff, das nur Minorities hat?
Die Bucks.
Die Bucks, oder?
Ja.
Ja.
Also die haben nur Minorities als Coaches, fand ich ziemlich einen geilen Stat. Also nur um das zu unterstreichen, dass es wirklich nicht nur mehr ist als sonst, sondern wirklich einfach die also besten Leute.
Genau, ja.
Ja.
Ich habe noch einen witzigen Stat. Die Chiefs, ich glaube, den haben wir auch schon mal gesagt, die Chiefs haben seit Mahomes startet noch kein Spiel mit weniger, mit mehr als einer Possession verloren. Was absurd ist für drei Saisons, dass du nie mit mehr als einer Possession verloren hast. Du kannst immer das Game noch gewinnen, quasi.
Ja. Seitdem Bruce Arians Coach ist, haben sie 9-mal mit weniger als einer Possession verloren. Und davor, die 10 Jahre, haben sie über 30-mal verloren. Also mehr als einer Possession, meine ich. Genau.
Meinst also, du crazy? Andy Reid, oder?
Ja, meine ich. Andy Reid, ja, genau. Und ich hätte noch einen interessanten Stat. Die Bucks Defense ist die Defense, die am wenigsten Dime Defense gespielt hat. Und die Kansas City haben am öftesten Dime Defense gespielt. Also Dime heißt, dass ein Safety für einen Linebacker reinkommt. Also das fand ich auch sehr interessant, dass die so unterschiedlich sind. Und das zeigt halt auch das Personal. Die Chiefs haben halt keinen Lavonte David und Devin White.
Ja. Yes. Die sind ja schneller wie die Safeties von den Chiefs, also ist auch schon egal.
Hat jemand von euch noch einen Punkt, den er machen will? Sonst würde ich schon direkt zu den Game Picks kommen.
Ja.
Sehr schön.
Verdammt. Dann würde ich.
Dani, dann würde ich dir. Oder brauchst du noch Zeit?
Nee, let's do it.
Würde ich dir das Wort geben?
Ja, okay. Also ich muss sagen, ich bin da in die Aufnahme jetzt reingegangen und wusste einfach nur, ich finde, das Matchup hat so viele Facetten und ist so, ich finde, man kann einfach gegen beide Quarterbacks nicht picken. Wir haben es damals schon gehabt, wie alle Allen genommen haben, dass du eigentlich nicht gegen Mahomes gehen kannst. Außer aber genauso, ich. Ja, aber nur, weil wir alle dachten, er ist verletzt, natürlich.
Außer ich.
Ja, aber du kannst halt auch nicht gegen Brady gehen, also.
Außer ich.
Dafür schon Spoiler Alert. ja. Unfassbar schwieriges Matchup. Idem Brady, Old Guy. Ich kann, also, ja, idem die Bucks. Ich glaube, dass die Defense gut adjusted und dass Brady einen Late Game Winning Drive hinbekommt.
Nice. Roman,
dein Pick, bitte. Ich vertraue darauf, dass die Chiefs Defense ein paar Turnover forced und dann Baby Goat, Old Goat schlägt und die Chiefs gewinnen.
Alle?
Also ich möchte gerne Brady ganz oben sehen, weil der ist halt der Beste die letzten Jahre gewesen und das würde alle die letzten 20
der
Jahre.
Der Packers-Fan.
Und der Packers-Fan macht große Augen und muss sich zusammenreißen. Red ruhig weiter an.
Wie viele Super Bowls hat Rodgers nochmal? Danke.
Aua. Super Bowls heißt also, dass man ein guter Spieler ist. Dann ist Aaron Donald wohl kein guter Spieler.
Quarterbacks.
Wow. Das ist eine Diskussion, glaube ich, für eine andere Zeit.
Ja, auf jeden Fall picke ich die Bucks, auch wegen ihrer Defense.
Yes, das ist schön, dann sind wir genau ausgeglichen. Ich werde nämlich mit den Chiefs gehen. Ich fände es die geilste Storyline, wenn Brady gewinnt und würde mich auch sau freuen darüber. Ich glaube einfach, dass die Bucks sich zu viel, was ich vorhin schon gesagt habe, umstellen müssen für dem, was sie eigentlich am liebsten spielen und was sie das ganze Jahr über gespielt haben. Und mit den Chiefs bin ich auf jeden Fall bis zum Ende vom Game mit drinnen. Dadurch, dass sie nie wirklich hoch verlieren, sind sie eigentlich immer bis zum Schluss noch in dem Game drinnen. Und ich vertraue auf Andy Reid, dass er das mit den Tackles einfach auf kreative Weise im Griff hat. Und dann glaube ich, dass es für die Chiefs ausgeht, wenn man sich alles mal anschaut. Aber es ist so knapp, man will eigentlich wirklich keine Entscheidung treffen, wie Gianni schon gesagt hat.
Ich denke, mein Key-Factor für das Game ist, dass die Bucks einen Turnover machen. Und das ist der ausschlaggebende Moment für das Spiel. Ich glaube, dass die da den Key-Moment im Game haben mit einem Turnover in einem Big Play. Ja, da sonst glaube ich, haben sie keine Chance, dass sie, wenn sie keinen Turnover machen, können sie nicht gewinnen. Glaube ich, dafür ist die Chiefs Offense einfach zu gut.
Das denke ich, aber da denke ich mir auch einfach, dass die Chiefs so ein geiles Team sind, weil ich finde, die haben im Vergleich zu den Bucks mehr Leute, die in so einem Big Game einfach aufdrehen können. Also Kelsey und Hill und Mahomes und auf der Defense-Seite haben sie Chris Jones und Frank Clark, die oft in Big Games richtig delivern und Tyrann Mathieu einfach. Ich glaube einfach, die haben mehr Spieler, die in so einem Big Game nochmal extra 20% geben können, was man gar nicht glauben kann, als die Bucks selber. Sauspannendes Match. Spannend. Ich habe noch drei Fun Facts. Das ist der erste Super Bowl mit den letzten beiden Super Bowl Winners at QB. Also Mahomes hat den letzten gewonnen, den davor Brady. Das ist der erste Super Bowl, was wahrscheinlich die meisten jetzt schon 10-mal gehört haben, der im Home Stadium eines der zwei Teams stattfindet, nämlich in Tampa Bay. Und es wird der erste Super Bowl, der nicht sold out ist, weil halt nur 25.000 Leute ins Stadion können. Liegt jetzt nicht dran, dass das Game nicht beliebt ist.
Die NFL ist richtig unbeliebt geworden, ja. Wie man an den Stadienbesuchen hier eindeutig gesehen hat diese Saison.
Ja. Und damit würde ich gleich überleiten.
Ich hätte noch eins.
Ja, gerne.
Also dadurch, dass wir ja nur ein Gamepick machen würden, würde ich noch etwas reinwerfen. Und zwar, wer denkt ihr...
Bitte nicht wieder irgendwas mit Schlägern. Das
nee, wer macht den längsten Touchdown im Spiel? Dadurch, dass wir sechs geil. Wahrscheinlich Speedster Wide Receiver haben, wer denkt ihr macht den längsten Touchdown im Game?
Kannst du alle nochmal vorlesen? Ich würde Hartman, Hill...
Sollen die da einfach jeder mal nennen?
Naja, nur, dass wir sie halt im Kopf haben. Ich würde sagen, Hartman, Hill, Kelsey könnte trotzdem den lang machen. Ja. Es geht um Receiving nur.
Nee, allgemein. Den längsten also Touchdown. Auch einen 100-Yard-Return-Touchdown auch zum Beispiel.
Ja.
Und
jetzt hat er alle schon verraten, mit wem ich gehe.
Ja. Dann
nehme auf jeden Fall.
Bei den Bucks hast du Scotty Miller, Antonio Brown, Godwin und Evans. Genau. Ja.
Und Ronald Jones, der
für lange Rushes bekannt ist auf alle Fälle.
Und okay, Gronk vielleicht.
Wenn der längste Touchdown 5 Yards ist, könnte es möglich sein.
Gianni, ich würde dir den ersten Pick geben.
Ja, alle hat es gerade schon gespoilert, die wollte den Upset nehmen, einem Scotty Miller.
Nice.
Ja.
Roman?
Nachdem die Bucks Special Teams, wir haben nicht über Special Teams geredet, aber die Bucks Special Teams sind mehr so nicht so gut meistens oder durchschnittlich, eher unterdurchschnittlich. Und die Chiefs Special Teams sind eigentlich schon ziemlich gut und vor allem das Return Game ist gut.
Mehr oft und, so gut.
Ja. Und deshalb nehme ich Mecole Hardman, weil der einen Punt Return Touchdown macht.
Ja, sehr guter Pick. Ale, du hast hier bestimmt
schon was Tyreek Kill.
Ja.
Weil das hat, im ersten Spiel hat es auch gezeigt und ich kann es mir vorstellen, dass die Bucks Defense am Anfang einen kurzen Verschlafer haben und sich dann fangen und Tyreek Hill dann tiefen Pass bekommt.
Geht's um den längsten Touchdown oder das längste Play?
Touchdown. Touchdown.
Ja, ich würde Touchdown sagen.
Würde gern mit Scotty Miller gehen, weil ich den Typ geil finde, aber...
ich wusste.
Ich langweiligerweise einfach mit Tyreek Hill, weil der so brutal gut ist. Und ich glaube, wenn die Bucks nicht komplett ihre Defense ändern, wird er trotzdem eine Chance One-on-One Downfield bekommen. Deswegen werde ich auf jeden Fall mit Hill gehen.
So, und zu der Frage habe ich noch einen kurzen Fun-Fact. Von Pässen über 40 Yards von den beiden Super Bowl-Teams hat Scotty Miller am meisten gefangen mit 4. Und Tyreek Hill ist Zweiter mit 3. Also.
Ja. Richtig geiler Typ.
Davon.
Was man noch sagen könnte, der ist aber leider nicht schnell genug für so einen wirklich langen Pass, dass die Chiefs, wenn sie eine Schwäche in der Defense haben, auf jeden Fall Tight End sind. Und da glaube ich, dass Cameron Brayton einen ganz schönen Impact haben kann, aber für das lange Play würde ich ihn jetzt nicht picken.
Ja. Aber ich glaube, das war, glaube ich, Gronk sein bestes Regular Season Game, oder? Gegen die Chiefs.
Ja. Ich habe auch auf jeden Fall schon zu viel Geld auf Cameron Braids Touchdown gesetzt.
An der Stelle nochmal, wetten ist dumm.
Ja. bitte mach 2 Touchdowns, Braid. Okay, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Zu unserem Stats Don't Lie Super Bowl Special. Wir haben jeder ein paar witzige Stats vorbereitet und die in eine Frage formuliert und schauen, ob die anderen die erraten können. Ich würde Gianni mal den Anfang lassen, so wie immer.
Ja, cool. Ja, wir, glaube ich, wissen alle, dass Tom Brady die meisten Touchdowns im Super Bowl hat. Ich glaube, das hat jeder jetzt schon mal gehört, die Wochen. Aber wer hat denn die meisten Interceptions im Super Bowl?
In einem Spiel oder insgesamt?
Nee, insgesamt, also Career.
Kennt man den?
Blöde ja, Frage. Kennt man. Auf alle Fälle.
Ist, aber es, also ich könnte, ich weiß nicht, Darrell Revis war ja auch mal bei den Patriots, oder?
Nein,
da war er aber nicht mehr so gut, oder?
Nee, Interceptions geworfen.
Ach so.
Das andere wäre mal zu schwer.
Puh, geworfen.
Tom Brady. Nein.
Der war halt einfach unfassbar oft da, ne? Wer war noch oft?
Roethlisberger?
Ja, aber der war nur zweimal. Vielleicht Montana?
Gianni, löst du Tom
Brady?
Soll
ich aufklären?
Der war es nicht.
Also, nee, Tom Brady ist nicht.
Dann lass uns noch weiter.
Steve Young? Keine Ahnung. Wer war denn oft im Super Bowl? Brett Favre war zweimal und der wirft viele Picks.
Elway war, glaube ich,
Elway, dreimal. Der war oft, ne? Ja. Oder Dings, Troy Aikman war auch drei oder viermal.
Vielleicht, ja.
Oder Terry Bradshaw, das war halt, ist halt uralt, aber der war ja auch oft.
Gianni, ist der Typ vor den 2000ern oder nach den 2000ern?
Vor den 2000ern.
Okay.
Vor den 2000ern.
Dann sage ich Jim Kelly von den Bills.
Oh, weil sie so viele verloren haben, ne? Die
viermal drin waren, aber alle verloren. Hm.
Ich sag Terry Bradshaw einfach.
Okay, alle?
Keine Ahnung, also da bin ich...
Alles raus. Gianni? Ja.
John Elway.
Ah!
Also war nah dran. Der war nämlich fünfmal im Super Bowl. Der hat 8 Career Interceptions geworfen. Jim Kelly 7.
Oh, guter Pick, Leon.
Kleiner Side Note, die meisten Interceptions in einem Spiel hat übrigens ein Oakland Quarterback geworfen.
Haben sie gewonnen?
Nee, das war der Tampa Bay Win, oder?
Ja, genau.
Gegen Rich Gannon. Da hat er 5 Picks im Spiel.
Das war, als Gruden von den Raiders in der Offseason zu den Bucks ist und dann die Raiders so schlau waren, einfach ihre Signals an der Sideline nicht zu ändern und deswegen die Bugs bei allem
gemacht. Ja. Oh Gott.
Organization. Na gut, soll ich weitermachen mit meinem ersten Stat? Welcher Patriots Running Back ist der Rekordhalter für die meisten Points scored in einem Super Bowl ever? Er hat 20 Punkte gemacht in einem Spiel.
Also ich weiß.
Ich weiß auch, glaube ich.
Ja. Alle?
Ich glaube, also ich kann es mir vorstellen.
Dann auf 3 sagt jeder den er denkt, okay? 1, 2, 3.
James White.
Ja.
Ja, ist richtig. Ja, dann.
Ah, wir sind zu schlau.
Toll.
28-3 ist zu bekannt.
Ja. Ich habe noch einen zweiten Stat, den ich euch dann vorlesen kann. Davor darf erstmal der Roman.
Ja, genau. Und zwar, wer hat die meisten Career Points im Super Bowl? Also, wer hat am meisten Punkte gescored in seiner ganzen Karriere im Super Bowl?
Jerry Rice.
Ich habe 5, also die Top 5 habe ich hier. Jerry Rice ist Nummer 1 mit 48 Punkten. Der hat 2-mal im Super Bowl 3 Touchdowns gefangen. Richtig krank.
Ja, da war Super Bowl MVP in dem Spiel.
Einem. Top 5 ist aber geil, wenn wir die erraten müssen.
Und die anderen, die sind irgendwie ein bisschen offensichtlich, aber auch nicht offensichtlich. Deshalb freue ich mich.
Ich glaube, Adam Vinatieri ist dabei.
Der ist Nummer 2. Der hatte 5 Spiele im Super Bowl und hat 34 Punkte gemacht.
Voll gut.
Also schon mal einen großen Abstand zu Jerry Rice. Und jetzt hat...
nochmal bei den Patriots. Der Kicker.
Baskowski?
Gostkowski.
Genau, der ist Nummer 3. Der hatte 6 Spiele im Super Bowl mit 33 Punkte gemacht.
Alter, wir sind
let's go. Small.
Und jetzt die anderen zwei. Einen, da hatten wir es gerade schon von.
James White.
James White, genau. Der ist der fünfte quasi mit 26 Punkten. Und der vierte, der. Nee, der ist aus einer anderen Ära. Emmett ist ein Smith. Running Back.
Nee, Emmett Smith.
Emmett Smith, stimmt. 30 Punkte gemacht im Super Bowl. In 3 Spielen. Schon nice.
Hey, und schöner Stat, Roman. Ja. Ale, du darfst.
Also ich habe erstmal einen kleinen Stat. Und zwar will ich von euch wissen, wer die längste Spanne zwischen 2 Super Bowls hatte. 2 Super Bowl-Siege.
Welches Team?
Ich kann die Jaguars schon mal ausschließen, weil die haben noch nie gewonnen.
Das ist ein Spieler.
Welcher Spieler hatte den längsten Zeitspann?
Abstand zwischen 2 Super Bowl-Siegen.
Ah, welcher Spieler?
Boah. Damit schwieriger. Vielleicht, also.
Ist es ein Quarterback oder irgendein Spieler? Ein
Kicker könnte voll gut sein, oder?
Ist kein Kicker.
Kein Kicker? Boah.
Ja.
Und es ist kein Quarterback, alle?
Kein Quarterback.
Holy moly. Boah.
Und jeder Spieler kennt ihn. Die meisten haben wahrscheinlich wegen ihm auch Football angefangen.
Ray Lewis.
Ja.
Keine Ahnung. Way to go.
Nice.
Johnny, hast du noch einen?
12
Jahre auseinander. Ja, ich hätte nur einen.
Krass.
Ich denke, wir haben ein ganz gutes Quarterback-Matchup die Woche. Deswegen, wer hatte denn die meisten Passing-Touchdowns in einem Spiel? Vielleicht brechen wir den Rekord ja die Woche.
Boah. Also in einem Super Bowl oder?
In einem Super Bowl Game, ja. In der Super Bowl Stats Don't Lie.
Kurt Warner.
Ihr dürft alle gern raten.
keine Ahnung.
Ich hab gesagt, Tom Brady bei Eagles gegen Pets. Hatten die das so gute Passing Touchdowns?
Hatte Nick Foles mehr?
Ich glaube nicht, oder?
Der hatte einen Receiving-Touchdown.
Ja.
ich gehe mit den Niners irgendwie, weiß nicht, Montana oder Young, weiß nicht. Einer von den beiden, Johnny. Du bist Niners-Fan, das ist ein Niners-Dad.
Verdammt. Ja, ganz witzig, der erste ist Steve Young mit 6 und Nummer 2 ist John Montana mit 5.
Ah, sehr schön.
Und danach kommt Tom Brady mit 4. Und Troy Aikman und Terry Bradshaw. Aber die ersten zwei sind Niners Quarterbacks.
Basti.
Basti. Okay. Kurz ein Fanstat rausgelassen.
Ich habe noch einen bisschen älteren. Ende der 90er. Welcher Spieler war nur 6 Jahre in der NFL, war in der Zeit aber 3-mal All-Pro und hat 2-mal den Super Bowl gewonnen, 97 und 98?
Ich weiß nur, dass die Packers 97 verloren haben.
Gegen?
Ja,
das ist die Frage.
Also ich glaube...
Alljährlich kommt er auch mal in der...
Ich glaube, ich weiß es.
Vor, weil er eben nur so eine kurze Karriere hatte, aber die überragend gut war.
Also es ist nicht Kurt Warner.
Nein.
Nee, der ist ja schon.
Ja, das war der entscheidende Hint. Aber der war auch nicht viel länger in der NFL, oder? Und auch,
der auch Arena-Football gespielt.
Und in Europa-Football gespielt.
Ja.
Gib euch noch einen Tipp, es war ein Running Back.
Ein Running Back. Also Barry Sanders ist es nicht. Eigentlich kann man alles checken, kurze Karriere, All-Pro.
Gegen wen haben denn die Packers verloren? Die waren Heavy Favorite und haben dann aber verloren gegen den All-Time-QB.
Einer Zeit.
Ich hab's echt 95. Verdrängt. Ehrlich.
Terrell Davis.
Ja, genau.
Sehr schön.
Und zu Kurt Warner, der war 12 Jahre drin. Mhm. In der NFL.
Crazy.
Aber der hat ja auch ein paar Jahre nicht gestartet, oder?
Ja, und bis 41 gespielt, glaube ich.
Ah, der kam erst.
Fall eine geile Karriere. Nur 6 Jahre in der NFL, aber NFL Rushing Leader. Super Bowl-Sieger 2-mal, Super Bowl-MVP, überragende Karriere, obwohl sie nur so kurz war.
Ich glaube, ein Career-Leader in Rushing Yards, oder? Kann es sein? Irgendwie so in die Richtung. Also in der Postseason Rushing Yards.
Ja.
Krass. Geiler Typ. Hat er halt auch ein gutes Scheme, ne?
Ja, ich habe noch was ganz Witziges, und zwar, da kann jetzt jeder mitraten, welche Teams hatten die meisten Super Bowl Appearances? Einfach mal die Top 5.
Bills auf jeden Fall, die hatten viel.
Niners,
nicht Cowboys, Wins, Appearances, ne?
Ah, ja.
Steelers, Niners, Patriots.
Jetzt, es ist so einfach, da müsst ihr jetzt eine Reihenfolge auch bilden.
Okay, oh. Nummer 1 ist Patriots, Nummer 2 Steelers, Nummer 3 Niners.
Cowboys.
Ja, und noch ein Team war so oft im Super Bowl.
Als wie die Cowboys, kannst du sagen, wie viele die Cowboys waren?
8-mal waren die Steelers, Cowboys und waren 8-mal im Super Bowl. Und das letzte Mal haben sie.
Dann sind es nicht die Raiders, habe ich
gesagt. Nee. Letztes Mal haben sie 2015 gewonnen gegen den Quarterback, der Maschine ist. Verloren haben sie da, sorry. Sie waren aber drin. Oh nee, die haben gewonnen, Schmarrn.
2015 haben die Broncos gewonnen, oder?
Ah, ja. Ja, natürlich.
Die Broncos, Denver? Genau. Und dann darf Gianni sein Fanboy noch ausleben. Weil die Niners waren 7-mal im Super Bowl.
Sehr schön. Dann haben wir alle 5, ne?
Ja.
Crazy. Und Brady war bei allen dabei auf Platz 1, ne?
Nee, die waren einen vorher schon mal. Oder? Ja, einer war ohne ihn. Den haben sie auch verloren.
Mit Drew Bledsoe sogar, oder? Also kurz davor sogar, waren sie.
Ja. Okay, Ale, hast du noch einen?
Yes, und zwar, wer gegen wen und wie viele hatte die most receptions in einem Game?
Wer hatte ich glaube, den Receiving Record hält James White, hält den Receiving Record mit 13?
Glaube ich auch. Das war genau gegen die Falcons, James White. Und mit wie viel hast du auch gefragt?
Ja.
Ich glaube, so 13, also Receiving Yards oder Receiving
Receptions. Wie viele Receptions?
Gianni hat 13 gesagt, irgendwie sowas.
Ja, ja, 14 Receptions hatte er.
Verdammt!
ich habe noch einen letzten. Super Bowl 2013, Seahawks, Broncos. Wer war der MVP?
Ich weiß es.
Wer war der MVP in dem Blowout-Win? Ja. Von den Seahawks gegen die Broncos, 43.
Die Defense-Spieler, ich weiß es.
Oder? Defense-Spieler alle?
Das ist der Gianni, weiß, deswegen habe ich den Stat
da
zum Ende.
Da hatte gehoben. Doch einer, hatte nicht einer einen Pick-6?
Ja, und der ist danach auch zu den 49ers, deswegen wusste es der Gianni.
Ah, Sherman oder was?
Nee. Malcolm Smith.
Ah.
Der Linebacker.
Noch nie gehört.
Richtig random Super Bowl-MVP.
Ja, deswegen habe ich ihn rausgesucht. Geil, dass ihn schon zwei nicht mehr wussten. Ja, geil. Ja. Habt ihr noch einen? Sonst wären wir damit durch.
Wir haben ja über den anderen so davor schon geredet.
Longest Quarterback Run.
Longest Quarterback Run.
Ja. Ich weiß nur den Longest Quarterback Touchdown. Rushing Touchdown. Aber ich glaube, das war der Longest Run. Colin Kaepernick in dem Super Bowl gegen die Ravens, 27 Yards.
Ja.
Genau. Das war der. Yes. Also von Kaepernick.
Geil. Waren richtig gut heute. Sehr gut. Konnten wir schön prahlen mit unserem Football.
Ja, als hätten wir uns vorher überhaupt nicht mit den Stats beschäftigt.
Ich weiß, das wusste ich wirklich einfach so. Das war geil. Sehr schön. Sehr schöne Folge. Sehr schöner Super Bowl. Ich freue mich sehr darauf.
Looking forward.
Yes.
Sure.
Euch allen auch viel Spaß. Ich werde nur ganz kurz noch, ich werde nächste Woche nicht dabei sein, aber ich bin mir sicher, die Jungs kriegen
umso besser. Genau. Der braucht mehr Erholung nach dem Super Bowl.
Ja, und ich lasse mich mal wieder ein bisschen am Knie rumschnibbeln, aber sollte dann gleich wieder ready sein. Nichts Großes. Und euch dann viel Spaß mit den drei Kaspern und vor allem viel Spaß am Sonntag beim Super Bowl.
Beim Snacken.
Yes. Und krampfhaft versuchen, wach zu bleiben bis 5 Uhr früh.
Klappt bei einem spannenden Super Bowl sicher.
Ja. Alright.
Bis denne.
Yes. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.